Seit 1988 steht er bereits auf den Bühnen des Landes und sein Gesicht ist vielen auch aus dem Fernsehen bekannt. Für ihn ist Humor auch ein Mittel, um auf Missstände aufmerksam zu machen und da drauf zu drücken, wo es vielleicht auch wehtut. Kabarettist, Satiriker und Schauspieler Thomas Maurer.
Lustig.
Alex und die Kabarettstars.
Hallo.
Hallo. Starten wir mit einer kleinen Blitzfragerunde.
No.
Ja, kurz und knapp beantworten, das freut mich am meisten.
Am meisten kann man nicht sagen. Also immer das, was gerade nach langem Wandern die Schuhe rausziehen, wenn man durch hat, ein Glas Wasser, Geschlechtsverkehr zur rechten Zeit. Da gibt es viele Dinge, die einen freuen.
Okay. Das letzte Mal geweint habe ich als?
Ich denke, als mein Vater gestorben ist, auch schon wieder ein Zettel her. Mhm.
Ein Adjektiv, das mich am besten beschreibt?
Org.
Gut, gehen wir nicht näher drauf ein. Das ist mir heute noch peinlich.
Also nein, irgendwas, was mich so richtig verfolgt, dass ich in der Nacht aufschrecke und man denkt, also wir haben mich natürlich wie jeder Mensch in meinem Leben wirklich deppert benommen, aber das meiste ist ausgeräumt und ist okay. Nein,
also nichts mehr, dass jetzt wirklich noch irgendwo schlummert und immer wieder mal rauskommt, wo man sich denkt, das war echt blöd.
Ja, natürlich vieles, aber das meiste davon ist ausgerettet und damit abgehakt, ja.
Okay, und ein geschichtliches Ereignis, bei dem ich gerne dabei gewesen wäre?
Da gibt's auch zu viel, da ist die Auswahl so schwer, also das ist... Wenn dem Herrn Jesus selber sagt, schreib das selber auf, was du da denkst, ja, weil du wirst nicht glauben, was die draus machen.
Sehr gut. Also wärst schon aber der sagen wird, hey, gibt's mal eine Zeitmaschine und dann bin ich mal weg für eine Zeit lang?
Ja, wobei wir wissen ja, dass das Hantieren mit Zeitmaschinen ganz schwierige Folgen zeitigt. Also weil man ja dann nie weiß, ob tatsächlich was Gutes draus wird, wenn man
dann wieder zurückkommt.
Irgendwie einen unsympathischen Kaiser oder irgendeinen Papst oder wenn man die Kolumbusflotte versenkt, um die vermeintliche Entdeckung Amerikas noch 2 Jahrhunderte aufzuhalten. Man weiß nicht, was dabei rauskommt. Also und nur anzuschauen, wissend, was draus wird, das ist, ich glaube, da ist es ganz angenehm, in der Gegenwart zu leben, dass man maximal ein schlechtes Gefühl hat, was das angeht, was vor einem liegt. Aber stell dir vor, du bist Jänner 1940 in Wien, alles ist super. Einer der Bestseller des Jahres handelt davon, dass es nie wieder Krieg geben wird, weil dazu die internationale Ökonomie viel zu sehr verflochten ist und keine Nation mehr deppert genug sein wird, dann anzufangen. Und du denkst so, schön. Oder du denkst das nicht, weil du bist ja der Zeitreisende, der also von jedem jungen Mann, der vorbeispaziert, sich schon vorstellen kann, wie der dann als Schwarz-Weiß-Foto im Schützengraben ausschaut. Also ich glaube, es ist ganz gut, dass man es nicht zu genau weiß.
Okay, machen wir eine kleine Zeitreise ins Jahr 1986. Da hast du eine Buchhändlerlehre angefangen. Das ist so eins der wenigen Dinge, ja. die aus der Zeit auf Wikipedia stehen.
Ich glaube, angefangen haben, weil, warte mal, 88, als ich mein erstes Programm, da war ich gerade ausgelernt, ja, also müsste es 85 müsste ich angefangen haben.
Und
ja.
Du bist schon währenddessen draufgekommen, das ist es eigentlich eh nicht, oder?
Ich wollte eigentlich Zeichner werden, also ich habe irgendwie das Talent, das am meisten ins Auge gestochen wäre gewesen, dass ich eine gute Hand habe und wollte, weiß nicht, Karikaturist, Illustrator, irgend sowas werden. Und hatte einen Freund auch, der so sein Geld ein bisschen mit Zeichnen verdient hat und der hat eben auch, ich habe immer gern gelesen, also viel gelesen von Kindesbeinen an und mein Plan war, ich wollte mich recht früh selbstständig machen, ich bin sehr jung zu Hause ausgezogen, ich habe gewusst, ich muss irgendein Geld verdienen und ich werde wahrscheinlich nicht sofort vom Zeichnen leben können und da erschien mir als literaturaffiner Mensch die Buchhändlerlehre als ein Beruf, mit dem ich zurechtkommen kann und der mir einigermaßen liegt. Und daneben hätte ich halt vorgehabt, meine praktisch den Absprung schon vorzubereiten als Zeichner, Illustrator, Karikaturist. Und bin aber im Zuge der Lehrzeit dann eher wirklich zufällig auf die Kabarettbühne geraten und dann hat das funktioniert und dann habe ich ein bisschen das Zeichentalent vernachlässigt und den Plan aber sozusagen mit in einem anderen Genre ausgeführt. Mhm. Also ich habe ein Jahr gearbeitet, also nachdem ich ausgelernt war und ein Jahr Zivildienst gemacht und seither bin ich Freiberufler.
Und das Zeichnen komplett verworfen oder gibt es da noch
gelegentlich. Werke? Also ich bin, wie jeder Mensch, der das ganz gut kann, zeichne ich so vor mir hin, wenn man fade ist oder beim Telefonieren oder so. Und hier und da mal entsteht was draus, was ich halt irgendwie, weiß nicht, ich bin kein großer Social-Media-Mensch, aber hier und da mal fotografiere ich was und stöß, keine Ahnung, auf Insta oder so. Und eine Zeit lang habe ich Kolumnen, die ich geschrieben habe, selbst illustriert und im voriges Jahr habe ich eine Weinetikette entworfen. Aber im Großen und Ganzen bin ich vorwiegend mit Schreiben und auf der Bühne stehen beschäftigt.
War das für dich auch immer schwierig, in der Branche Fuß zu fassen? Oder ich meine, man liest das so leicht, so du hast sehr viele Programme irgendwie auf die Bühne gebracht, warst immer da irgendwie. Es liest sich so der Biografie, als wäre das eh alles ganz leicht gewesen. War es einmal schwierig,
zu bestehen? Ich hatte einen leichten Einstieg, weil ich bin eben eigentlich wirklich aus einer Sauflaune heraus zu einem Nachwuchsbewerb angetreten im Kabarett Niedermeyer. Und der Ischtangl, der ist, glaube ich, vorletztes Jahr in Pension gegangen ist als Kabarettist, hat mir damals einen Vertrag unterschreiben lassen, der mir gar keine andere Wahl gelassen hat, als ein komplettes Programm zu schreiben. Und das ist dann auch erstaunlich gut aufgegangen. Also gab damals eine Sendung im Fernsehen, die hieß Neu im Kabarett, und Fernsehen war damals halt ganz was anderes noch. Und da war ich dann 10 Minuten zu singen und auf einmal war die Kulisse mit 200 Sitzplätzen vor allem wieder bumm. Ja. Und das hat mich jedenfalls sehr ermutigt, jetzt einfach mal die Kräfte dort zu bündeln. Und nach dem Zivildienst hat mein zweites Programm bei mir gehabt, mal zumindest zu versuchen, hauptberuflich Kabarettist zu sein. Und das hat eine Zeit lang gut funktioniert. Ich habe auch sehr schnell 91 den Salzburger Stier gekriegt und ich habe immer gute Kritiken gehabt und so. Also es war nicht zum Reichwerden, aber ich war allein, habe noch keine Kinder gehabt und das ist gut gegangen. Und dann kamen schon auch Jahre, wo es härter war, wo du halt die üblichen Freiberuflergeschichten hast, einmal Brutto und Netto verwechseln und dann nicht wissen, wie es die Steuer zahlst oder es gibt dann irgendwie eine Flaute oder einmal hat mich halt ein nicht besonders fähiger Manager fast halb, dreiviertel Jahr Umsatz kostet. Das sind Dinge, die sind sehr unangenehm. Vor allem, wenn du dann, also bin dann doch auch Vater geworden und du fühlst dich dann halt jetzt nicht nur für dich verantwortlich und denkst dir halt, naja, wenn es nicht geht, dann legst du mir in den Arsch, mache ich was anderes, sondern es hängt halt ein bisschen mehr Infrastruktur dran. Aber im Großen und Ganzen war ich nie in einer Situation, wo ich ernsthaft überlegt habe, ob ich wieder ganz was anderes mache und das aufgeht.
Sehr schön. Glaubst du, ist es heute schwieriger, in diesem Business Fuß zu fassen?
Schwieriger und leichter. Gleichzeitig, es gibt die Leute, die das beherrschen, es gibt Leute, die über Social Media auftauchen und gar nicht den Weg über die Bühnen machen und sich ein Publikum heranspielen, sondern die dann irgendwie halt einmal, weiß nicht, ein paar zigtausend Follower auf Insta oder was haben, dann auf die Bühne gehen und dann dort voll sind. Das ist ein neues Phänomen, das hat es naheliegenderweise früher nicht gegeben. In gewisser Weise hat es das demokratisiert, also es ist halt, Kritiken sind total relativ unwichtig geworden, das ist eher sozusagen was man dann halt verschickt an Veranstalter oder so, aber dass es so ist wie in den frühen 90ern, gab es ein paar Zeitungen, wenn da die Kritik gut war, hast du das in den nächsten Tagen gespürt, das ist ein bisschen vorbei. Und der Rest ist so wie immer, es ist halt, die Welt ist unfair, wenn du sozusagen schon Erfolg hast, kriegst du alles das, worum du vorher gekämpft hast, nachgehaut, nämlich Auftritte, Aufmerksamkeit, Interview, Anfragen und so weiter. Und solange du keinen hast, ist es ein Ringen, da hat sich nicht grundsätzlich was geändert.
Jetzt steht Thomas Maurer schon dafür, dass er ganz direkt sagt, was er sich denkt und sich auch bei heiklen Themen jetzt kein Blatt vor den Mund nimmt. Empfindest du in Sachen Satire schon leichte Zensur oder darf man in Österreich noch sagen, was man sich denkt?
Mir wäre noch nichts unterkommen. Also ich glaube, dass diese ganze Political Correctness-Hysterie ganz gezielt von der vereinfacht gesagt rechten Seite aufgezogen wird. In den Vereinigten Staaten schaut das meinetwegen ein bisschen anders aus, weil da hat sich das teilweise im universitären Milieu wirklich in einer Art und Weise festgesetzt, die sehr bedenklich ist. Aber ich habe bei uns, also Das Phänomen ist, sobald irgendwo irgendwer was Deppertes im Internet sagt, in puncto überzogene Political Correctness, erscheinen in der NZZ, in der Welt, in der Bildzeitung, in der Krone und überall sonst Riesenartikel, die den Untergang der Demokratie durch Zensur. Es gab 2, 3 Vorfälle irgendwo, wo in kleinen Bühnen irgendwer teilweise vollkommen vertrottelt, diese eine Reggae-Band, die da wegen Cultural Appropriation gecancelt wurde. Nur, das ist ein Musikbeisel irgendwo in der deutschen Provinz. Ja, dass das ein Thema im gesamten deutschsprachigen Raum ist auf einmal, wäre an und für sich, sollte einem zu denken geben, ja, weil normalerweise sollte es dort im Lokalanzeiger stehen und dann schreiben nur beide beteiligten Parteien ein paar wütende Leserbriefe an den Lokalanzeiger und damit ist die Geschichte gegessen, weil es auch niemanden interessiert. Aber es gibt ein Interesse dran, diese Zensur und man darf nichts mehr sagen, Geschichte groß aufzuspielen, damit sich dann eigentlich die Autoritärsten als die Freiheitsfreunde aufspüren können. Mhm. Das ist ein globales Phänomen, das wird bei uns halt nachgespielt.
Also als Satiriker hast du schon irgendwie das Gefühl, du musst deinen Schmäh immer erklären, oder?
Nein, wenn ich meinen Schmäh erklären muss, war er nicht gut. Und es ist grundsätzlich so, ich wäre lieber missverstanden, als dass ich mein Publikum wie Idioten behandle. Und wenn wer was vorsätzlich missverstehen will, gut, bist du eingeladen. Ja? Also es ist auch so, dass ich in den Programmen eher nicht so die 1-zu-1 Aussagen mache, weil ich das künstlerische ein bisschen uninteressant finde. Also meine Soloabende sind eher Stücke und ich finde Satire und diese Form satirischer Komik ist halt dort am besten, wo sie eher Sicherheiten erschüttert oder auf Widersprüche aufmerksam macht, Paradox teilweise ist. Also eher sozusagen ein bisschen dort stiehlt, wo was bröckelt, als dass man gleich eine Antwort gibt. Also hätte ich für die brennenden Probleme der Zeit lauter gute Antworten, dann wäre ich ein ausgesprochen gefragter Vortragender auf internationalen Konferenzen oder würde es zumindest für viel Geld Firmen und Politikern als Counseling anbieten oder zumindest Leitartikel schreiben. Aber nachdem ich dieses Kabarettistische auf der Bühne stehen schon auch für eine Theater- und Kunstform halte, wäre es mir ein bisschen zu deppert, mit meiner Privatmeinung da 1-zu-1 oben zu stehen, weil da ist, finde ich, als Zuschauer ein bisschen schade ums Geld. Kann auch lustig sein, wenn diese Meinung gut vorgetragen und zugespitzt präsentiert ist, kann man das auch machen. Aber das ist eher, also das auch das Tagespolitische, ich hab 15 Jahre lang eine Kolumne geschrieben im Kurier, so war schon wieder 15 Jahre her. Wir haben, als die Staatskünstler noch eine Fernsehsendung waren, haben wir halt ums Tagesgeschäft gekümmert und da sind die Kommentare halt schon satirisch, aber relativ 1-zu-1 auf den Fall bezogen. Aber die Freiheit nehme ich mir schon, dass es an meinen Soloabenden um Dinge geht oder um Zusammenhänge oder um Themen, die mich wirklich interessieren und wo ich mir diese 2 Stunden Zeit nehmen kann, eine Struktur dafür zu finden und eine Form, ohne dass man das halbe Programm kollabiert, nur weil irgendwo ein Finanzminister zurücktritt.
Okay. Ist es in der Satire jetzt schon wichtig, dass man da irgendwo neutral bleibt oder darf Satire, darf Kabarett auch irgendwie politisch sein und auf einer Seite Stellung beziehen?
Ja, also du kommst ja gar nicht dran vorbei, glaube ich, grundsätzlich im Leben in irgendeiner Weise Stellung zu beziehen. Ja? Also der satirische Ansatz sollte halt sein, du bist halt nicht Parteigänger. Ja? Also es hat jetzt gerade in den Vereinigten Staaten Jon Stewart, der diese Late Show eigentlich völlig neu definiert hat und der wirklich irgendwo 10 Jahren oder 15 Jahren begonnen hat, aus diesen Late Shows was satirisch und politisch und eigentlich als Nachrichtensendung fast da Relevantes zu machen. Der war dann weg und ist jetzt zurückgekehrt zur Daily Show und hat eine jetzt eine einstündige Sendung zum Wiedereinstieg gemacht. Und ja, es wäre schade, in der Position keine Witze über Joe Biden zu machen, aber dass es ein Albtraum wäre, wenn es der Trump nomme wird, steht völlig außer Zweifel. Ja? Also du kannst schon abstufen, ja, und ich glaube, Satire gehört natürlich auch, da gehört dazu, dass man grundsätzlich eher ins eigene Nest scheißt. Also ich halte es, weiß nicht, vom Islam sicher nicht mehr als von allen anderen Religionen, nämlich wenig, wobei es jedem Menschen unbelassen sein soll, selbstverständlich zu glauben, was immer ihnen plausibel erscheint. Aber ich würde jetzt sozusagen mich nicht mit irgendwelchen Islam, innerislamischen Themen auf die Bühne stellen, weil das ist nicht mein Bier. Da, ich wünschte, es gäbe mehr. In Deutschland ist das ein bisschen anders bei uns, es hat sich noch niemand gefunden. Aber wen soll das jemand machen, der aus diesem Milieu kommt, der das kennt? Ja? Also ich habe in jüngeren Jahren als Ex-Ministrant mich halt teilweise ein bisschen auch satirisch mit dem Katholizismus auseinandergesetzt, aber das war halt auch mein Spielfeld, da habe ich mich auskennt. Ja? Aber ich würde jetzt auch nicht, keine Ahnung, Witze über die japanische Arbeitsmoral machen, weil die kenne ich auch nur vom Hörensagen.
Mhm. Und ist ja auch irgendwie das, was generell Kabarettisten auch nicht gerne machen, oder so das Hinpreschen auf die anderen. Ich habe jetzt schon von mehreren Kollegen gehört, dass man sich vor allem einmal über sich selbst lustig macht, vor der eigenen Haustüre kehrt und so, dass man vielleicht eh gar nicht so auf die anderen hinprescht, oder?
Ja, ich meine, den Impuls, also vor allem auf Leute, die in Machtpositionen zu sitzen, waren die sehr deppert oder, was ich derzeit durchaus an ein paar Ecken und Enden sehe, tendenziell gesellschafts- oder demokratiebedrohend sind, dass man da gelegentlich einmal ein bisschen gröber sozusagen zurückschlägt, wobei zurückschlagen eh nicht trifft, weil es hat niemand einen blauen Fleck und es wird niemand verletzt und leider ist es nicht so, dass Lächerlichkeit tötet, wie es das Sprichwort will, weil sonst würden Leichenberge hinter mir liegen. Und ich wäre dann sicher auch vorsichtiger mit meinen Äußerungen, aber es ist noch keiner tot umgefallen. Also man kann dann schon, wenn einem irgendwas zu viel wird, auch mal deutlich werden. Aber ich finde es immer eine Frage des Spielfelds, auf dem man ist. Wenn ich ein Soloprogramm habe, das wirklich eigentlich theaterstückartig geschrieben ist, dann tue ich mir keinen Gefallen, wenn ich jedes Apportel aufschnappe, das gerade auf Twitter herumgeschubst wird. Und ich kann aber darauf eingehen, wenn ich, weiß nicht, in dem Podcast, den ich mit Thomas Tschick von der Kleinen Zeitung habe, da gehen wir so ein bisschen durch die Wochenthemen durch, die uns aufgefallen sind. Und da ist das dann schon vielleicht, dann ist es fast immer, es ist sicher immer ironisch, aber es ist so diese satirische Verfremdung, dass man jetzt aus einer komplett anderen Gegenposition spricht oder so, das ist dann eher ein Stilmittel, aber da reden wir mehr oder weniger über die Dinge, die vorfallen und da kann es dann auch mal deutlicher werden, ja.
Maurer und Schick ist schon das Stichwort, gemeinsam mit Thomas Schick von der Kleinen Zeitung. Analysiert ihr da wöchentlich so das Weltgeschehen und nehmt da Schlagzeilen auseinander im Grunde, oder?
Ja, oder Sachverhalte.
Ja. Ihr seid dabei beim Kleine Zeitung Podcast Festival am 1. März im Konzerthaus in Klagenfurt. Ist das so die erste Live-Aufzeichnung eines Podcasts oder habt ihr das schon gemacht?
Die zweite. Wir haben es einmal in Graz gemacht, in der Sky Lounge oder sowas, der Kleinen Zeitung.
Also es genau, gibt, in
auch das kleine Zeitunggebäude hat einfach
ein Mysteria Media Tower.
Das ist also irgendwie, ja. Und das war sehr nett, mit Live-Musikbegleitung, das wird auch diesmal wieder der Fall sein. Ja, das ist organisatorisch schwierig, sonst könnte man es immer machen, weil natürlich wird es dann schon auch nochmal lebendiger, wenn du Lacher und Reaktionen kriegst, während du dich unterhältst. Sonst sprechen wir ja nur miteinander.
Habt ihr da Publikumsinteraktion eingebaut einmal, oder so?
Nein, das ist einfach, es waren halt einfach, was gehen dort rein, keine Ahnung, 80 bis 100 Menschen waren da und die ergeben halt einen Sound. Also wenn was lustig ist, dann lachen die und es gibt natürlich auch akustisch der Sendung einen anderen Drive. Also insofern ist es schon nett.
Habt ihr schon so ein Hauptthema, über das ihr sprechen werdet? Wisst ihr schon was?
Wenn, weiß es der Thomas Tschick. Also ich bin auch bei Interviews gern unvorbereitet, nicht weil ich stinkfaul bin, auch, aber weil ich irgendwie eine Abneigung dagegen habe, mir Dinge vorher, also die ich nicht geschrieben habe, an denen ich nicht lang gesessen bin, wie an einem Abend, am Stück, am Drehbuch oder sowas. Ich habe dann fast eine Hemmung, wenn mir was Lustiges eingefallen ist, das zu wiederholen, weil es mir dann irgendwie schon so angelutscht vorkommt. Das heißt, die redaktionelle Vorbereitung macht dann sehr ordentlich der gelernte Journalist Thomas Tschick und der nicht gelernte Journalist Thomas Maurer sagt dann dazu, was ihm einfällt dazu.
Probieren wir das aus. Ich hätte mir eine Schlagzeile rausgesucht.
Na bitte.
Zu der ich gerne irgendwie deine Meinung hätte. Du sagst mir einfach, was sich da so regt bei dir, wenn du hörst, Aktivisten schütten Suppe auf Mona Lisa.
Eher, dass das ein bisschen ein kontraproduktiver Blödsinn ist. Ich meine, der Mona Lisa wird nichts passiert sein. Die Mona Lisa ist, wie jeder weiß, der schon mal versucht hat, einen Blick drauf zu werfen, unter 40 Zentimeter dickem Glas, glaube ich, verborgen. Also wenn das überhaupt einmal zu was gut war, nämlich zum Aufmerksamkeit erregen, dann war das vor einem halben Jahr, als das erste Mal gemacht worden ist. Mittlerweile ist es ja sehr ermüdend und kontraproduktiv. Und also ich finde, das Anliegen ist natürlich nach wie vor ein wichtiges, weil die erstaunliche Stumpfsinnigkeit, mit der die gesamte politische Sphäre inklusive des demokratischen Westens darauf reagiert, dass wir wirklich buchstäblich ungebremst in eine sehr unangenehme Zukunft reinrasen, ist etwas, wo man, glaube ich, gar nicht genug protestieren kann und meinetwegen auch mit allen möglichen Mitteln, außer denen, die sie irgendwann einmal echt abgenutzt und ins Gegenteil verkehrt haben.
Mhm, aber so ist es irgendwie ein bisschen ungünstig gewählt, so die Aktionen, die sie so gemacht haben, oder? Hat man so das Gefühl?
Naja, ich sag mal, auf einer Straßenpicken hat nur irgendetwas damit zu tun. Du triffst halt nicht die Richtigen, aber die Richtigen erwischt er nicht, weil die leben in gated communities und oder haben eigene Inseln. Wen kannst du irgendwie damit, und das Interessante ist ja, dass die Aufregung sehr groß war, wenn sie ein paar Leute auf die Straßen picken, waren in Frankreich die Bauern riesige Autoreifenwände zum Brennen bringen, was ökologisch auch super Werbung für den französischen Bauernstand ist, oder eben den deutschen Grünen Parteitag sprengen, mehr oder weniger mit zumindest struktureller Gewalt. Lustig, da habe ich nichts gehört, von wegen, wir müssen verschärfen und das Dings und die Kernins. Also ich meine, man muss schon sagen, in Deutschland sind Leute 2 Monate ohne Prozess im Gefängnis gesessen, weil sie auf einer Straße protestiert haben. Das wäre mir jetzt bei den Bauernprotesten nicht aufgefallen.
Mhm. Eben, und die haben mit ihren Traktoren auch in Deutschland Straßen blockiert.
Da ist nämlich genau das passiert, was man den sogenannten Klimaklebern immer vorgeworfen hat. In Deutschland ist es wirklich wie ein Sturm, weil die Rettung nicht durchgekommen ist. Weil im Gegensatz zu den, das sind ja nicht die Bauern, das ist ein Haufen radikalisierter Arschlöcher, die haben keine Rettungsgasse freigelassen, im Gegensatz zu den Last Generation Leuten. Da war aber der Aufschrei, also über die hypothetische Möglichkeit, dass wer sterben könnte, wenn da kein Rettungsgassen war, habe ich Quadratmeter Kommentare gelesen. Darüber, dass das tatsächlich Werksturm ist, vielleicht habe ich es übersehen.
Ja, es muss nicht immer so logisch sein. Und die Leute, die sich dann aufregen, die zimmern sich sowieso ihre eigene Logik.
Ja, nein, es gibt halt ein ganz massives Interesse, wie soll ich sagen, von Lobbyisten und von Leuten, die halt sehr viel Einfluss auf Medien haben oder sich teilweise welche halten. Und in den Vereinigten Staaten kann man, glaube ich, auch sagen, dass sich die auch Politiker halten, einfach so weiterzumachen wie bisher. Ja, und das sind teilweise Einzelpersonen. Es gibt die Gebrüder Koch, einen hat schon der Teufel geholt, der andere lebt noch, die ein gigantisches Milliardenvermögen gemacht haben, praktisch mit allem, was die Umwelt vergiftet, und die nachweislich gut investiert viele, viele Millionen haben in irgendwelche Wissenschaftler, die dann sozusagen dazu da sind, dass man irgendwo einen Wissenschaftler hat, nach 1500, die den Klimawandel belegt haben, aber der eine, damit es ausgeglichen ist, wird überall interviewt. Also das sind Menschen, die mit viel Geld und viel Macht und viel Einfluss dafür kämpfen, dass die Welt schlechter wird. Und darüber gibt es nicht annähernd so eine breite Debatte, wie dass einmal Leute 10 Minuten zu spät in die Arbeit kommen.
Ja. Weil sie Leute auch vielleicht mehr betrifft, weil sie dann eben wirklich diese 10 Minuten...
Nein, das wird uns alle in einem Ausmaß betreffen. Und jeder, der Kinder hat, sollte in Wirklichkeit... Also die fromm sind, sollten beten und die anderen sollten was machen.
Ich habe schon jetzt von vielen gehört, die so sagen, sie empfinden gerade so einen Weltschmerz, sie möchten in diese Welt gar keine Kinder setzen.
Gibt's, ist ein, man, der, die Idee ist alt, die findest du wahrscheinlich schon wirklich im also es ist, glaube ich, sogar der, einer der antiken griechischen Philosophen hat schon gesagt, dass nicht geboren zu werden ist das Beste. Es war selten noch so gut argumentativ unterfütterbar. Weil wir wirklich, ich meine, ja, früher haben die Leute sich vermehrt und du hast gewusst, von, weiß nicht, 10 Kindern werden überhaupt nur 8 älter als 6 und die Menschen haben trotzdem, hat aber auch vielleicht damit zu tun gehabt, dass es sowas wie Verhütung einfach nicht gab und Kinder, wie von Teilen der dritten Welt, auch bei uns, die einzige Altersvorsorge waren, die überhaupt vorstellbar war. Es hat wahrscheinlich immer gute Gründe gegeben, keine Kinder zu kriegen. Ich habe 3 und bin deswegen tendenziell stark daran interessiert, dass die vielleicht auch noch mal Kinder kriegen können, ohne zu sagen, was tue ich denen auch.
Dein aktuelles Soloprogramm heißt Zeitgenosse aus Leidenschaft. Wie definierst du den?
Naja, es ist ein bisschen, das ist ein bisschen ein Bezug auf, der Philosoph Pascal hat einmal diese sogenannte Pascalsche Gotteswette formuliert, dass es gescheiter ist, an Gott zu glauben, weil wenn es ihm nicht gibt, ist wurscht, und wenn es ihm gibt, hat man ein Steinbrett. Und so ähnlich ist es mit der Leidenschaft im Zeitgenosse sein. Du bist Zeitgenosse so oder so, also mach gute Miene dazu.
Okay, das heißt, da geht es einfach auch wirklich so um deine Erfahrungen, auch deine Beobachtungen.
Es geht ein bisschen darum, wie sich die Gegenwart anfühlt, macht aber teilweise Umwege in die napoleonischen Kriege und in die aztekische Hochkultur. Mehr möchte ich nicht verraten, weil sonst war es ja fad.
Weil du gesagt hast, dass deine Programme auch immer irgendwie ein Stück sind, oder? Also du bringst jetzt nicht billige Pointen auf die Bühne, sondern das hat alles doch irgendwo einen Sinn, oder?
Also ob die Pointen billig sind, soll wer andere entscheiden, aber es sind jedenfalls schon Abende, wo immer sehr viel Gedanken darüber mache, wie die einzelnen Programmteile zusammenhängen oder korrespondieren. Ich habe recht unterschiedliche Programme gemacht. Ich habe ein Personenstücke gemacht, ich habe Sachen mit Musik gemacht, ich habe Sachen mit Projektionen oder technischen Gimmicks gemacht und welche, wo ich einfach nur vorne stehe und rede. Das ist etwas, was ich jeweils entscheide, wenn sich für mich herauszukristallisieren beginnt, worum es das nächste Mal gehen soll. Dann suche ich mir eben eine Form, von der ich mir verspreche, dass sie das irgendwie unterstützt oder dem man zusätzliche Dimension gibt. Und dann, eigentlich fange ich dann erst richtig zum Schreiben an. Ja.
Okay, Zeitgenosse aus Leidenschaft. Noch ganz kurz zum Abschluss. Wenn du einen 20-sekündigen Radiowerbespot machen müsstest, um die Menschen dazu zu überzeugen, in dein Programm zu gehen, wie wird der klingen?
Gut, es hat noch ungefähr 10 Karten gegeben, wie wir das aufgenommen haben. Was sage ich? Ein 10-sekündiger. 10 ist gar nicht so kurz.
Ja, 20 hätte ich gesagt, aber
20. Also, ja. Werbespot ist ja teuer. Das kannst du ja nicht 20 Sekunden machen. Ja?
Es gibt welche, die haben 35.
Ich bin da ganz schlecht. Die drehen wir automatisch auf, wenn im Radio Werbung kommt. ich sage, nein, es ist wirklich, weil da immer, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen, oder sagen wir mal sowas. Und das macht mich narrisch. Und ich erspare Ihnen, dass ich widme Ihnen 20 Sekunden Stille.
Okay. Die nächsten 20 Sekunden Stille.
Das ist keine 20 Sekunden.
Dauert bei Thomas Maurer. Alles klar. Ja, danke für das Gespräch und bis zum nächsten Mal in Kärnten.
Jawohl.
Ja, und danke fürs Zuhören, liebe Leute. Ich freue mich über konstruktives Feedback an alex.streicher@antenne.at und auch über positive Bewertungen auf eurer Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal, denn das wird sicher wieder
lustig.
Alex und die Kabarettstars.